Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. Vor 100 Jahren, am 13. Juli 1920, wurde Hans Blumenberg geboren, einer der bedeutendsten Philosophen der alten Bundesrepublik. Von ihm stammen Werke wie »Die Legitimität der Neuzeit« oder »Die Genesis der kopernikanischen Welt«, die Epochenbrüche in der Geistesgeschichte rekonstruieren. In den 1980er Jahren wandte sich der in Lübeck geborene Gelehrte der philosophischen Anthropologie zu. Das war ganz und gar gegen den Mainstream. Überhaupt ist Blumenberg heute keineswegs berühmt. Er war kein öffentlicher Intellektueller, aber für viele Geisteswissenschaftler hat er Kultstatus. Dazu trug er nicht unwesentlich selbst bei, als er sich nach seiner Emeritierung demonstrativ von der Welt abwandte und sich in sein Arbeitszimmer in der westfälischen Provinz bei Münster verkroch, wo er nachts seine Bücher geschrieben haben soll. Ein neuer Dokumentarfilm von Christoph Rüther heißt treffend »Der unsichtbare Philosoph«. An ihm war auch Rüdiger Zill beteiligt, wissenschaftlicher Referent am Einstein-Forum in Potsdam. Pünktlich zum 100. Geburtstag des Unsichtbaren ist seine intellektuelle Biografie mit dem Titel »Der absolute Leser« in Blumenbergs Hausverlag, dem Surkamp Verlag, erschienen. Jörg Später stellt sie uns als Buch der Woche hier im Deutschlandfunk vor.
Am 28. März 1942 flogen britische Bomber einen Angriff auf Lübeck und zerstörten große Teile der Hansestadt. Für den 21-jährigen Hans Blumenberg bedeutete diese Nacht eine Art ersten Tod, denn seine gesamte Bibliothek mit Büchern aus Philosophie, Theologie, Kunstgeschichte, Naturwissenschaft und Literatur verbrannte. Am 28. März 1996, also auf den Tag genau 54 Jahre später, starb im westfälischen Altenberge der inzwischen viel beachtete Philosoph Hans Blumenberg, umgeben von seiner längst wieder auf Tausende von Bänden angewachsenen Bibliothek, darunter mehrere 10.000 von ihm selbst geschriebenen Seiten.
Mit dieser biblischen Figuraldeutung, das eine Ereignis ist die Verheißung dessen, was das andere erfüllt, beginnt Rüdiger Zill fulminant seine Biografie über den Büchermensch Blumenberg und stellt sie unter das Motto »Auf Lesen und Tod«. Zill, dem Blumenberg nie persönlich, sondern nur in Form seiner Bücher, Vorarbeiten, Briefe, Notizen und Karteikarten begegnet ist, stellt den Gelehrten unter dem Titel »Der absolute Leser« vor. Nicht nur, weil dieser seine letzten 10 Jahre einsam in seinem Arbeitszimmer mit kaum etwas anderem als Lesen verbracht hat. Bloß ein Löwe, den außer Blumenberg niemand sah, soll ihm, der Legende von Sibylle Levitscharow nach, Gesellschaft geleistet haben. Und auch nicht allein aus dem Grund, dass Blumenberg minutiöse Leselisten geführt und den gelesenen Büchern bis ins hohe Alter Zensuren erteilt hat. Sondern weil Blumenberg ein Lesephilosoph war, im Gegensatz zum Originaldenker wie Hegel oder Heidegger. Das bedeutet, dass Blumenberg Philosophiegeschichte betrieb, also herausgearbeitet hat, was der Horizont war, vor dem sich etwas Geschriebenes und Gedachtes entfaltet hat und die Lesenden weiterdenken lässt. Der Biograf eines solchen Lesephilosophen muss nicht nur alles lesen, was der Porträtierte geschrieben hat, sondern auch alles, was dieser gelesen hat und eigentlich noch dazu alles, was er nicht gelesen hat, denn wie soll sonst ein Horizont entstehen? Das konnte Rüdiger Zill natürlich nicht leisten, aber er hat Blumenberg beim Lesen zugeschaut, um seine Denkrichtungen zu erfassen. Und er ist dadurch zu sehr eigenständigen Interpretationen gelangt. Dabei ist kein absolutes Philosophielesebuch entstanden, sondern der Biograf erzählt auch Blumenbergs Leben jenseits des Altenberger Studierzimmers. Blumenbergs Leben bestand keineswegs nur aus Lesen und Schreiben. Bevor er zum Eremiten wurde, hatte er Lehrer und Gesprächspartner, Kollegen und Verleger. Er bemühte sich auch durchaus um öffentliche Wahrnehmung und Wirkung, und zwar über die Teilöffentlichkeit des Faches Philosophie hinaus. Vor allem aber sah sich Blumenberg mit einer Lebenswirklichkeit konfrontiert, der er entkommen musste, wie an jenem 28. März 1942, womit eine interessante und ungewöhnliche Konstellation angesprochen ist, die Zill in der Biografie sehr erhellend darstellt. Nennen wir sie Blumenberg und die Deutschen. Blumenberg war natürlich selbst ein Deutscher, sogar ein Patriot. Die Familie von Blumenbergs Mutter hatte gleichzeitig jüdische Anteile. Er galt also in nationalsozialistischer Sicht als Mischling und Volksfremder. Während des Krieges wurde der junge Mann zur Zwangsarbeit im Lübecker Trägerwerk und zum Lagerdienst eingezogen. In den letzten Kriegswochen musste er sich verstecken. Seine Tanten wurden unterdessen im Vernichtungslager ermordet. Blumenberg selbst hatte trotz dieser Verfolgungserfahrung also durchaus Glück. Der Unternehmer, der die Zwangsarbeit in Anspruch nahm, holte ihn aus dem Lager und förderte später den Studenten Blumenberg. Auch andere Menschen, die doch Nazis waren, halfen ihm, sich zu verstecken. In der Braunen Zeit entstand Blumenbergs Lob der Grauzone. Blumenberg mochte wegen dieser Erfahrungen der Rettung und Unterstützung die Verurteilung der nachfolgenden Generationen über die Nazi-Väter und Mütter nicht, die ihm allzu selbstgerecht erschien. Dabei war er keineswegs naiv und auch nicht sentimental. Über den Luftkrieg gegen Lübeck war er nicht zu unglücklich gewesen, auch wenn es seine Bibliothek kostete. Er freute sich über die Wendung im Krieg und sah es ähnlich wie Thomas Mann, der damals über die BBC zu den Deutschen sprach.
Beim jüngsten britischen Raid über Hitlerland hat das alte Lübeck zu leiden gehabt. Das geht mich an, es ist meine Vaterstadt. Die Angriffe galten dem Hafen, den kriegsindustriellen Anlagen. Aber es hat Brände gegeben in der Stadt. Und lieb ist es mir nicht zu denken, dass die Marienkirche, das herrliche Renaissancehaus oder das Haus der Schiffergesellschaft sollten Schaden genommen haben. Aber ich denke an Coventry. Und ich habe nichts einzuwenden gegen die Lehre, dass alles bezahlt werden muss.
So empfand es auch Blumenberg. Aber nach dem Krieg hielt er es doch eher mit Hermann Lübbe, seinem Münsteraner Kollegen, der die Kraft des kommunikativen Beschweigens der NS-Vergangenheit beschwor, wonach ein Nazi eher zum Demokraten wird, wenn man ihn nicht öffentlich als Nazi bezichtigt und seine Verbrechen ausstellt. Aus diesem Zusammenhang, dem Leben im Nationalsozialismus, stammt eine Anekdote, die über die Urkränkung Blumenbergs berichtet, die ihm sein Leben lang begleiten wird. Der 18-Jährige wäre nämlich als Schulbester im Lübecker Katharineum berechtigt gewesen, bei der Abiturfeier die Festrede zu halten, was ihm als Halbjude dann allerdings verweigert wurde, ebenso wie der Handschlag des Direktors, obwohl er doch versucht hätte, eine Brücke zwischen dem Humanismus und dem Hitlerismus zu schlagen. Diese Wunde, die öffentliche Nichtanerkennung seiner hervorragenden intellektuellen Leistung, sollte nie verheilen. Und diese Nichtwürdigung wiederholte sich später hundertfach in seinem Kopf, fast immer dann, wenn er sich mit Kollegen, Verlegern, Redakteuren und anderen Dilettanten über seine Texte stritt. Zeit seines intellektuellen Lebens also, das zeigt Zill, blieb Blumenberg der gekränkte Philosoph, der sich nicht recht gewürdigt fühlt. Nun, das ist natürlich bis heute eine allgemeine Deformation professionell deutscher Professoren. Manche gehen dann zur AfD, manche verblüffen nur ihr Umfeld mit der fortwährenden Klage, sie würden nicht angemessen gewürdigt, obwohl sie doch gefragte Mitbürger sind. Bei Blumenberg aber wird das Ganze zur fast krankhaften Dauerperformance, zum zwanghaften Muster, lange bevor er ein großer Name im Geistesleben der Bundesrepublik wurde. Der Löwe in Levitscharows Roman Blumenberg steht für diese Neurose. Zills Psychogramm dieses schwierigen Menschen sieht so aus. Blumenberg setzte gerne alles auf eine Karte und machte keine halben Sachen. Dabei hatte er feste Überzeugungen und zeigte bockige Entschlossenheit. Er sah sich als Märtyrer und Freiheitskämpfer, war verbittert und traktierte seine Umwelt mit Vorwürfen und Unterstellungen. Sein Lehrer, Förderer und Kollege Ludwig Landgrebe, der in ihm einen souveränen, genialen und kompromisslosen Geist erkannte, appellierte an ihn, nachdem es Streit um seine Habilitierung gegeben hatte.
»Ich muss Ihnen das schon einmal sagen, weil ich darin bei Ihnen überhaupt eine Gefahr sehe, dass Sie offenbar aus einem abgrundtiefen Misstrauen gegen Ihre Mitmenschen heraus die Gewohnheit haben, überall sofort den schwärzesten Verdacht zu hegen und durch die Schärfe ihrer Reaktionen sich in unnötiger Weise Feinde zu machen und der Erreichung ihrer wohlberechtigten Ziele im Wege zu stehen. Wenn auch dieses prinzipielle Misstrauen vielleicht aus manchen schmerzlichen Erfahrungen herrühren mag, so sollten Sie doch versuchen, sich davon etwas frei zu machen.«
Blumenberg versuchte es nicht, war aber gleichwohl erfolgreich. denn er zeigte sich zuweilen als durchaus lernfähig, wie Zill verdeutlicht. Und vor allem war er bereit, Umwege zu gehen, Seitenstraßen zu erforschen und seine Ziele zu verändern. Das wurde geradezu zu einem Markenzeichen Blumenbergs. Nach dem Krieg ging es zügig voran. Seine Lesegeschwindigkeit erhöhte sich wie die Intensität der Lektüren, die wiederum das Denken stimulierten. Die akademische Karriere entfaltete sich noch bevor die Massenuniversität kam. Er wurde zuerst Professor, nämlich in Gießen, dann erst Buchautor, und zwar beim nicht nur in Philosophiedingen führenden Surkamp Verlag. In den 70ern war Blumenberg auch öffentlich sichtbar, beispielsweise als Herausgeber der Theoriereihe im Surkamp Verlag zusammen mit Jürgen Habermas, Dieter Henrich und Jakob Taubes. Blumenberg avancierte zudem zum Spiritus Rector der elitären Forschungsgruppe Poetik und Hermeneutik, bei der sich ab Mitte der 60er Jahre die besten geisteswissenschaftlichen Köpfe der nach 1920 Geborenen regelmäßig trafen. Hans-Robert Jauss, Odo Marquardt, Hermann Lübbe, Reinhard Koselleck, Jakob Taubes gehörten dazu. Er verabschiedete sich hier wie dort im Ärger, wendete sich dann sukzessive von der Interdisziplinarität ab, schließlich auch von der Soziabilität. Diesen Weg, der über Bochum und Münster letztendlich im Altenberger Einfamilienhaus endete, wo das Genie seine textliche Ernte einbrachte, erzählt Zill ohne Sentimentalität und Häme. Gleichwohl ist es eine deprimierende Story. Nun, nachdem im Buch nicht lange nach der Halbzeit der Held tot ist, geht es konzentriert um seine Philosophie. Blumenberg wird von seinen Biografen sozusagen gedreiteilt. Erstens das Leben, drittens das Werk und zweitens dazwischen als das Vermittelnde die Denkarbeit in Blumenbergs Werkstatt, in der die Produktions- und Publikationspraxis ausgeleuchtet wird. Diese Dreifaltigkeit hat gewiss Vorzüge, denn im philosophischen Teil kann Zill durch die Engführung die von ihm betonte Prozesshaftigkeit von Blumenbergs Denken stringent und präzise herausarbeiten, ohne von Bombenangriffen und Nazis, Habilitationsproblemen und Karrierechancen, von Universitätsrufen und Streitigkeiten mit Kollegen gestört zu werden. Wobei natürlich die Erfahrung der Judenverfolgung und des Luftkriegs doch ein Licht auf den philosophischen Inhalt wirft, zumal nach Odo Marquardt, Kollege aus der Gießener Zeit, es in der Philosophie Blumenbergs einen Grundgedanken gab, nämlich den Absolutismus der Wirklichkeit und den menschlichen Versuch, Entlastung von diesem Absoluten zu gewinnen.
Auf der einen Seite steht die Wirklichkeit. Die angsterregende, unzuverlässige Übermacht der realen Welt, die man mit einem absolutistischen Souverän vergleichen kann. Ihr stehen auf der anderen Seite ganz unterschiedliche Maßnahmen und Anstrengungen des gleichermaßen schwachen und ohnmächtigen wie erfindungsreichen und talentierten Menschen gegenüber. Dieser wird völlig in Anspruch genommen von der schwierigen Aufgabe, sich durch Leistungen der Distanz, für welche die gesamte Kultur steht, von dieser übermächtigen Willkürherrschaft zu entlasten. Da die Wirklichkeit für den Menschen meist schwer zu ertragen ist, sucht er seit jeher Möglichkeiten, ihrer Willkür zu entfliehen oder sie mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln in ihre Schranken zu weisen.
Wer denkt angesichts solcher Grundgedanken und eines Buchtitels wie Höhlenausgänge nicht auch, neben der Schreibhöhle in Altenberge oder der Höhle des Löwen, an Schutzräume vor Bomben oder an Verstecke vor Nazis? Weltverhältnis und Wirklichkeitserlebnis, das sind also die Schlüsselbegriffe in Blumenbergs philosophischem Werk. Doch Rüdiger Zill gibt sich damit nicht zufrieden und sieht die Gefahr, das Werk von seinem Resultat her zu sehen und es zu essentialisieren. Der Biograf will hingegen Blumenberg öffnen für das, was nicht im Nachhinein die Essenz seines Denkens ausgemacht hat, was nicht die Idee des menschlichen Kampfes gegen die absolutistische Wirklichkeit ist, also das, was nicht dem Absolutismus dieser blumenbergschen Wirklichkeit unterliegt. Der Autor wertet beispielsweise die philosophiehistorischen Arbeiten der 60er und 70er Jahre auf. Blumenbergs Denken sei bis in die Details hinein ein experimentierendes Denken gewesen, argumentiert Zill. Dieses Denken in Bewegung rekonstruiert die Werkretrospektive über 6 Jahrzehnte hinweg. Dabei wird klar, warum der Philosophiehistoriker Blumenberg selbst zu einem Philosophen wurde, nämlich weil er über die Beschäftigung mit der Genealogie von geistigen Fragen in morphologischer, metaphorologischer oder begriffsgeschichtlicher Perspektive und über den Umweg von Wissenschafts- und Technikgeschichte letztendlich die großen philosophisch-anthropologischen Fragen des Menschseins beleuchtete. Blumenberg, so Zill, sei immer sehr verärgert darüber gewesen, wenn er als Philosophiehistoriker betrachtet wurde.
Denn diese Zuschreibung impliziert, er sei kein echter Philosoph, der systematisch an den Fragen arbeite, sondern nur jemand, der vergangene Formen des Geistes rekonstruiere. Für Blumenberg lassen sich aber die gegenwärtigen Fragen, die Möglichkeit ihrer Entstehung und ihre Geltung nur aus ihrer Entwicklung klären. Das, was sie sind, sind sie, weil sie historisch geworden sind.
Der Geist hat eine Geschichte und Blumenberg wollte zeigen, wie Konstellationen entstanden sind, die bestimmte Entwicklungen denkbar und dann real gemacht haben. Diese waren übrigens keineswegs alternativlos, allerdings konnte man nicht mehr hinter sie zurückgehen. Wer den Hintergrund eines geschichtlichen Prozesses versteht, wer die Spielräume von Weltentwürfen, Weltbildern und Weltverständnissen überblickt, wer überhaupt das prozesshafte philosophischen Denkens begreift, der betreibt Philosophie. So sah das Blumenberg. Daneben wird deutlich, was das Besondere an diesem Philosophen ist. Blumenberg war einer narrativen Philosophie verpflichtet, die über Mythen, Metaphern, Bildern, Fabeln, Anekdoten, also Formen der Unbegrifflichkeit, die Welt zu erkennen versuchte. Von der Wissenschaft durfte sich ein solches Streben nicht zu sehr reglementieren lassen. Das Sehen und Schauen, also Theoria, war ebenso wichtig wie das Denken. Blumenberg schrieb Problemkrimis und liebte die Umwege mehr als die Methoden. Die Dreiteilung der Denkbiografie hat allerdings trotz des gelungenen Philosophiekonzentrats etwas Unbefriedigendes. Man liest zwei Bücher, eins über das Leben, eins über das Werk, plus einen Aufsatz über die Arbeit im Sandwich zwischen Leben und Werk. In jedem fehlt irgendwie das jeweils andere. Dabei zeigt Zills Biografie ja überdeutlich, wie aus der Mixtur von persönlichen Erfahrungen, politischen Gegenwartsbezügen, philosophiehistorischen Studien, die sich gegenseitig beglaubigen, eine Theorie entsteht. Es ist bei der Lektüre dieses überaus anregenden und glänzend geschriebenen Buches ein wenig so, als würde man erst einen Film ohne Tonspur sehen, sich jene danach ohne die Bilder anhören und zuletzt das Drehbuch lesen. Aber vielleicht gibt es ja eine Idee hinter dieser eigenwilligen Ästhetik, die mit dem Helden zu tun hat und von der Sache herkommt. Etwa so: Blumenberg lebte und starb, er arbeitete und produzierte und er hatte ein philosophisches Werk. Der Held erscheint damit in der Dreifaltigkeit von Körper, Geist und Arbeit, einer Trinität, die ja der christlichen Tradition nach eine Einheit ist, die wiederum in der Metapher des absoluten Lesers ausgedrückt ist. Denn dieser absolute Leser liest auf Leben und Tod. Er lebt für das Lesen und er philosophiert aus dem Lesen. Wenn wir aber profan und nüchtern bleiben, dann sehen wir einen Solitär- und Eigenbrötler bei der Arbeit, die aus Lesen, Schreiben und Nachdenken besteht. Wir sehen einen Philosophen im postmetaphysischen Zeitalter, der Philosophie einerseits als Wissenschaft betreibt, der andererseits genau diese philosophische Arbeit des Nachdenkens vor dem Effizienzdenken, Nützlichkeitsdenken und Relevanzdenken schützen will, das die Gesellschaft und die Wissenschaft fordern. Solch Unzeitgemäßes war möglich in der alten Bundesrepublik, auch wenn der Held am Ende verbittert in einer Schreibhöhle endete. Was aber keinesfalls anachronistisch, sondern hochaktuell ist. Philosophie heißt, handlungs- und überlebensfähig zu werden angesichts der Wirklichkeit, zu der der Tod gehört. Das vor allem lernen wir von Zills absolutem Leser Hans Blumenberg.
Sagt Jörg später. Er stellte die sogenannte intellektuelle Biografie Hans Blumenbergs mit dem Titel Der absolute Leser vor. Erschienen in dessen Hausverlag, dem Surkamp Verlag Berlin, 816 Seiten, 38 Euro. Und diese intellektuelle Biografie ist unser Buch der Woche hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon dieses sonntäglichen Büchermarkts verabschiedet sich Hubert Winkels.